Signal. Deine Bitcoin-Frequenz.
Herzlich willkommen bei Nodesignal, deine Bitcoin- und Privacy-Go-Up-Frequenz. Hier spricht der Chris und es wird mal wieder Zeit für eine Privacy-Folge. Wenn ihr die ersten vier Folgen zur digitalen Privatsphäre aus dieser Reihe noch nicht gehört habt, schaut gerne in die Shownotes. Dort sind die Folgen verlinkt. Heute nehmen wir etwas unter die Lupe, das viele anklicken, ohne es wirklich zu prüfen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Microsoft Windows und Office 365. Denn ja, was da drin steht, kann mehr sein, als man denkt. Hier ein paar schonungslos ehrliche Zitate aus Microsofts eigenen Dokumenten.
Microsoft collects data from you through our interactions with you and through our products. You provide some of its data directly. We get some of it by collecting data about your interactions, use and experiences with our products. We also obtain data about you from third parties. We combine data we collect from different contexts to give you a more seamless, consistent and personalized experience.
Bei Windows heißt es,
the software may collect information about you and your use of the software and send that to Microsoft. You may opt out of many of these scenarios, but not all. Your use of the software operates as your consent to the practices.
Zusammengefasst: Microsoft sammelt Daten über dich direkt von dir über deine Nutzung ihrer Produkte und durch deine Interaktionen. Das Unternehmen kombiniert diese Daten sogar mit Informationen von Drittanbietern, um ein personalisiertes Nutzererlebnis zu schaffen. Selbst wenn du einige Datensammlungen deaktivieren kannst, gilt das nicht für alle. Und allein die Nutzung der Software wird bereits als Zustimmung zu dieser Datenerfassung gewertet. Wenn ich sowas lese, dann denke ich, will ich wirklich, dass mein Betriebssystem einfach mitliest, wann und wie ich es benutze? Oder dass meine Dokumente, mein Suchverlauf, meine Geräteinformationen in Datensilos landen, über die ich keine Kontrolle habe? Wir sind hier nicht in einem Science-Fiction-Roman, sondern in der Realität von Lizenzverträgen, die wir oft nur mit »Ich stimme zu« bestätigen. Den Open-Source-Göttern sei Dank gibt es einen Ausweg heraus, ohne dass man auf die Nutzung eines Computers verzichten muss. Linux. Um zu verstehen, warum Linux heute so eine starke Alternative zu Windows ist, gerade für Menschen, die Wert auf digitale Selbstbestimmung legen, lohnt sich ein kurzer Blick zurück in die Geschichte. Die Wurzeln von Linux reichen zurück in die frühen 1990er Jahre. Damals war das dominierende Betriebssystem Windows für Privatanwender proprietär, kommerziell und geschlossen. Die Idee, dass man den Quellcode eines Betriebssystems frei einsehen, verändern und teilen kann, galt fast als revolutionär. Und genau da kommt Linus Torvalds ins Spiel. Ein finnischer Informatikstudent, der 1991 auf der Mailingliste comp.os.minix schrieb:
I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be a big professional like GNU.
Was damals als kleines Hobbyprojekt begann, ist heute ein weltweites Gemeinschaftsprojekt mit Tausenden von Entwicklern und dem vielleicht wichtigsten Punkt. Es gehört niemandem. Und gleichzeitig gehört es allen. Die Motivation hinter Linux war und ist digitale Freiheit, Transparenz und Kontrolle. Und was kann Linux heute? Es gibt zahlreiche Distributionen, von benutzerfreundlich, zum Beispiel Ubuntu, Linux Mint, bis hochspezialisiert, zum Beispiel Arch, Kali, Tails. Es läuft auf alten Rechnern ebenso wie auf modernen, perfekt, um Hardware wiederzubeleben. Es ist frei von Zwangsupdates, Datensammlung oder zwielichtigen Lizenzbedingungen. Es ist Open Source, jede Zeile Code kann überprüft, angepasst oder weiterentwickelt werden. Und Linux ist längst nicht mehr nur für Nerds. Die Desktop-Umgebungen sind intuitiv, die App-Auswahl riesig und wer Office, Browser, E-Mail und Medien will, bekommt das alles ohne Abstriche. Klar, der Umstieg erfordert etwas Umdenken, aber viele merken schnell, dass das Gefühl von Kontrolle, Datenschutz und Anpassbarkeit das mehr als wettmacht. Und wer einmal erlebt hat, wie es sich anfühlt, wenn das Betriebssystem für einen arbeitet und nicht gegen einen, der fragt sich schnell, warum bin ich nicht schon früher gewechselt? Und genau bei dieser Frage bin ich zufällig zwischen zwei Sätzen Kreuzheben mit meinem Gym-Buddy Kai gelandet. Kai und ich haben beim Quatschen im Gym gemerkt, dass wir nicht nur Lift-Heavy-Shit mögen, sondern dass wir uns beide für Open-Source-Software und Privacy interessieren. Und schwupps wurde die Pause zwischen den Sätzen immer länger, bis wir am Ende nur noch über unsere Linux-Distros geredet haben. Damit wir im Gym auch mal wieder trainieren und nicht nur reden, habe ich Kai kurzerhand in den Podcast eingeladen. Wir haben uns zur Blockzeit 900.062 bei mir in der Küche getroffen, eine Folge aufgenommen und danach ein Steak gegessen. Auf dass wir beim nächsten Mal im Gym nicht mehr so viel zu erzählen haben und disziplinierter trainiert wird. Ihr wisst, Notesignal ist ein Value-for-Value-Podcast. Es gibt hier, außer für Free-Open-Source-Software, keine Werbung. Daher schickt uns gerne einen Boost über euren Podcast 2.0-Player oder eine Spende auf unsere Lightning-Adresse aus den Shownotes. Kai will sich nun auch eine Wallet einrichten. Seinen Teil der Spenden leiten wir weiter. Nun aber ab in die Küche. Jo Kai, cool. Heute nicht im Gym, sondern hier in der Küche mit einem Bier. Schön, dass du da bist.
Ja, Chris.
Also wir sind ja irgendwie nicht so richtig zum Trainieren gekommen letztens, ne?
Nee, ich glaube, wir haben 14 Minuten über, was war's, KI gesprochen.
Ja.
Und da habe ich mich noch ein bisschen bewegt, ein bisschen geschwitzt, dass ich vorne nicht in der Theke vorbeigehe und die Leute sehen, dass ich nichts gemacht habe. Und dann, so läuft das manchmal.
Ja.
Aber schön, dass wir heute Zeit haben, nochmal ausführlich drüber zu sprechen und ohne den Trainingsplan im Nacken.
Genau.
Darum, danke für die Einladung. Freue mich, ja, sehr, hell zu sein.
Ja, schön. Cool, dass du hier bist, auf jeden Fall. Ja, bevor wir hier unsere Gym-Stories auspacken, magst du ganz kurz was über dich erzählen? Was magst du teilen? Was machst du? Was interessiert dich? Und warum bist du im Thema Privatsphäre angelangt?
Ja, wie gesagt, ich bin der Kai. Beruflich bin ich eigentlich schon den Großteil meiner Karriere mit im Zusammenhang mit Daten unterwegs, da aber mehr in einem Kontext von einem Konzern, SAP-Daten und Produktdatenmanagement. Und auf Privatsphäre bin ich interessanterweise über das Thema Linux gekommen. Und auf das Thema Linux bin ich gekommen, weil ich mich damals von meiner geliebten Evernote-App trennen wollte, nachdem das für mich eine unheimlich lange eine gute Lösung war, nachher aber irgendwie komplett eskaliert ist und ich dann auch nicht mal ganz mit der Pricing-Policy da zufrieden war und wie sich diese ganze App und die Features und die wöchentliche Updates selber da nicht mehr gepasst.
Mhm. Und dann bist du auf Linux gekommen, weil es eine Open-Source-Alternative gibt, oder?
Genau, also ich will jetzt nicht 20 Minuten da die, das ist durch die Brust ins Auge, wie man so schön sagt, aber ich habe eine Alternative für die Evernote-App gesucht. Ne? Also was habe ich damit grundsätzlich gemacht? Ich bin totaler Fan von Digitalisieren von Dokumenten. Ich mag keine Ordner, das nervt mich komplett, wenn ich was in Ordnern suchen muss. Und da gab es schon relativ früh die Möglichkeit, einfach ein Dokument einzuscannen mit einem Scanner. Und das wurde dir automatisch in die Cloud hochgeladen. Und ich musste nur diese Evernote-App aufmachen. Da war Texterkennung mit dabei. Ich habe Steuerbescheid eingetragen und er hat mir alle meine Steuerbescheide der letzten Jahre angezeigt. Rucki zucki klickst du drauf, hast das Dokument. Ein Träumchen. So, altes Szenario, du gehst in deinen Ordner, sagst, oh Mist, welcher ist es jetzt? Also muss er hier drin sein. Dann hat man vielleicht was nicht richtig abgeheftet, hat vielleicht seine Ablage nicht gemacht. Dann muss es unter irgendeinem Stapel suchen. Nervt. So. Und wie gesagt, dafür wollte ich dann aus bestimmten Gründen eine Alternative haben und bin dann auf Paperless NGX gestoßen, was eine Open Source Software ist. Und hatte mir das dann auf mein NAS installiert und da ein bisschen rumexperimentiert. Und in dem Zuge hat sich mein YouTube-Algorithmus dann ein bisschen der Thematik angenommen. Und ich bin relativ schnell von Paperless NGX und wie man sich das auf dem NAS einrichtet und welche, wie man sich die eigene Cloud da hostet zu Linux, verschiedene Distributionen. Ja, und hatte dann einfach Bock, das auszuprobieren. Und im Prinzip ist Linux das, was ich, glaube ich, immer gebraucht habe, aber nicht wusste, dass es das gibt.
Cool. Ja, du hast das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Du hast beruflich viel mit Daten zu tun und IT. Vielleicht nochmal, damit die Zuhörer das einordnen können. Wie schätzt du dein technisches Know-how ein? Bist du eher Jedi-Schüler, Padawan oder Jedi-Meister?
Ja. Ja, das ist eine coole Frage. Star Wars mag ich auch sehr, darum die ist perfekt, die Frage. Also, ich glaube, ich bin irgendwas Jedi-Schüler an der Schwelle zum Padawan. Ich würde es vielleicht, wenn wir auch schon in Star Wars-Terms sprechen, beschreiben. Ich glaube, ich weiß relativ gut, was so geht, was man machen kann, kann es aber nicht alles selber durchführen. Ne? Also, ich habe da relativ High-Level gutes Verständnis für, wie auch Zusammenhänge sind, bin aber nicht natürlich in jedem technischen Detail da drin. So, finde aber, wenn ich da interessiert bin und irgendeine Lösung brauche, relativ schnell Zugang zu und kann mich dann die Sachen eben reinwursteln. Mhm. Was, worauf wir ja sicherlich noch kommen werden, bei Linux hier und da auch absolut notwendig ist.
Ja, also ich will hier so ein bisschen mit der Privacy-Reihe und jetzt gerade mit dieser Folge über Linux auch so ein bisschen die Berührungsängste nehmen. Und ich finde es gut, dass du darstellst, dass du sagst, okay, du kommst da auch an deine Grenzen. Vielleicht können wir gleich mal drüber reden, wie man diese Grenzen überwinden kann und wie man, wie man da weiterkommen kann. Du hast ja gesagt, du hast dich jetzt aufgrund einer Anwendung für Linux entschieden und hast dir dann verschiedene Distributionen angeguckt. Bei Linux ist es ja so, dass es nicht wie bei Windows ich sag mal, Windows 10 und Windows 11 gibt in verschiedenen Ausprägungen mit, was weiß ich, Student Professional, ich weiß nicht, was da alles gibt, sondern bei Linux ist es ja eben so, es ist eine Open-Source-Software und es gibt verschiedene, ja, Distributionen, also, wie sagt man das, Ausprägungen?
Ja, also nach meinem Verständnis, es gibt einen Linux-Kernel, der eben alles mitbringt, was so ein Betriebssystem irgendwo braucht, um prozesstechnisch zu funktionieren. Dann kommt es aber darauf an, wie kriegt man Zugang zu den ganzen Prozessen? Was ist die Benutzeroberfläche? Gibt es vielleicht noch irgendwelche besonderen Anwendungen, um vielleicht Bluetooth zum Laufen zu bringen oder irgendwelche anderen Sachen, wofür man Computer eben benutzt? Ne? Und also so viel verstehe ich die Distributionswelt. Auch, wie gesagt, ich bin kein Experte. Ne? Das ist alles selber ein bisschen eingelesen und versucht da mir ein eigenes Verständnis drüber aufzubauen. Ich bin anfänglich bei Linux mitgelandet. Ne? So, weil dazu muss man sagen, wie gesagt, der YouTube-Algorithmus ist schuld oder auch nicht. Ich habe, wie gesagt, YouTube ist großartig für sowas. Du fängst mit einem Thema an zu suchen, kriegst dann ja unheimlich viele Vorschläge. So, und dann kamen die ersten Videos, jetzt auf Linux umsteigen. Warum ist Linux besser als Windows? Dann fängst du dich auch an, ein bisschen damit zu beschäftigen, mit wie sich Windows über die letzten Jahre verändert hat. Der wird dann auch mal aktiv bewusst, ja stimmt, eigentlich nervt mich das, dass mich Windows jedes zweite Mal fragt, ob ich jetzt endlich OneDrive einrichten möchte. Du machst dir auch mehr Gedanken drüber, okay, hey cool, Linux kannst du ohne Account benutzen, du legst deinen User und dein Passwort fest. Bei Windows musst du inzwischen, gibt es fast einen Account-Zwang, wenn du nicht genau das eine Tutorial geguckt hast, wie du es bei einer Installation umgehen kannst erstmal. Ne? So, und dann sind so Sachen, ich glaube, ich habe auch jahrelang, also ich habe vorher auch eine Zeit lang macOS benutzt. Ich hab jahrelang einfach mich damit zufrieden gegeben, dass es ja Windows und Mac OS gibt, ne, und habe mich dann quasi da mit treiben lassen und das eben für meine Belange benutzt, ne. Und diese Idee nachher, dass Linux im Prinzip ja auch ein Stück weit Freiheit ist und man sich dann im Prinzip auch genau aussuchen kann, welche Distribution man benutzen möchte, ob du lieber eine Taskleiste unten oder oben hast, ob du dein X zum Fenster schließen links oder rechts hast, oder Linux sind super verrückte Sachen auch einfach da möglich. Da hat mich irgendwie ein bisschen begeistert. So, und dann kommt das dazu, wenn man so ein bisschen technische Neugier hat und da affin ist und einfach auch Lust hat, was auszuprobieren, dann ist das auch so ein Rabbit Hole, wo man komplett dran versinken kann eben, ne? Und es ist eben zunächst dann, hatte ich ja eben schon kurz gesagt, Linux Mint geworden, weil das eben auch so, wenn du dich damit beschäftigt hast, das wird allen empfohlen. Hey, das ist wie Windows, das sieht genauso aus, da hast du auch ein Programm, deine Anwendung direkt easy zu installieren, das kommt direkt mit einem Schreibprogramm, da ist direkt, ne? Und dann war ich gesagt, okay, klingt ja super convenient, probierst du aus. Das war's auch. Also das Installieren war gar nicht so schwer, wie man sich das dann eigentlich vorstellt. Ich habe mir einfach eine zweite Platte geholt für den Rechner, die eingebaut, den Stick eingeschoben, die Platte partitioniert, das Installationsprogramm, klicki-klacki, warst du drin, Linux Mint, los geht's.
Mhm. So. Ja, ich nutze das auch immer noch, Linux Mint, einfach weil ich von Windows 10 komme, habe ich jetzt also dienstlich und auf meinem privaten Desktop ganz lange Windows 10 benutzt und das ist ja total ähnlich zu Windows 10. Nur du hast halt diese ganze Bulkware nicht, du hast nicht irgendwelche Kacheln und irgendwelche News und Zusatzprogramme und sonst was. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Installation, um den Leuten auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Du hast das ja gerade schon dargestellt. Also eigentlich musst du jetzt nicht deinen Rechner platt machen oder so, ne?
Nein.
Du nimmst einfach eine zweite Festplatte, wenn du eine hast, oder kannst du auch eine Partition auf deine Festplatte machen?
Genau, also man muss eben gucken, welche Voraussetzungen hast. Ich hatte da jetzt einen PC-Tower eben stehen, ne, wo ich damals auch zu Corona-Zeiten, was dann mit Windows und Zocken und sowas war das ganz aktuell. Ne? Das war, das haben viele von uns gemacht, das war damals einfach die beste Freizeitbeschäftigung. Headset auf und irgendwie, was haben wir damals gespielt? Call of Duty. So, war super, grandios. So, und da war es einfach relativ einfach, in den zweiten Festplatten-Slot jetzt noch eine 1 TB Platte einzubauen, 100 Euro oder sowas, und dann da einfach dann Linux drauf zu installieren. Was ich natürlich nicht wollte, ist, dass das, was ich auf Windows da hatte, meine Programme, meine Dateien, dass die direkt alle weg sind. Also ich wollte nicht komplett ins kalte Wasser springen. Ne? Ich habe auch immer noch die zweite Platte aktiv mit Windows, aber ich glaube, ich habe da das letzte Mal noch einmal, um Call of Duty zu spielen, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt mal so eine Corona-Revival-Runde. Habe ich das nochmal gebootet. Ansonsten, wofür? Ne? Aber man muss sich natürlich, man muss eben gucken, wie ist das eigene Setting zu Hause? Hast du einen Laptop? Musst du dir eine zweite Partition machen? Das ist dann nochmal ein etwas schwieriger Schritt, sag ich mal. Ne? Wenn du guckst, musst du das von der bestehenden Partition trennen. Dann musst du eben schauen, wie bringst du ihm dann bei, dass er eben von der Linux-Partition bootet und nicht von Windows. Das ist aber alles nicht unmöglich. Also du findest sowieso alles wunderbar beschrieben im Internet. Ne? Das geht schon. Um einfach mal Linux auszuprobieren, wenn man sich den Linux Mint Bootstick erstellt, da gibt es auch Anleitungen im Internet. Ich weiß nicht, sonst, wenn ich mir eine Folge angucke, du verlinkst ja auch schon mal Sachen. Ich glaube, auf der Linux Mint Homepage ist es relativ gut beschrieben, wie es funktioniert.
Packe ich in die Shownotes.
Genau. Du kannst einfach auch schon Linux Mint so ein bisschen light von dem Stick direkt ausprobieren. Ne? Er bootet dann eine abgespeckte Version des Betriebssystems, so wie es ähnlich auch schon nachher bei dir auf der Platte ankommt, bootet eher, da kannst du dann zumindest schon mal durchklicken, wie das aussieht. Du wirst relativ schnell feststellen, das sieht aus wie Windows 10, das kann im Prinzip auch das, was man so als Basisanwender mit Windows 10 macht.
Ja, ist echt verrückt. Also ich habe einen Rechner, der ist, mit dem schneide ich wahrscheinlich auch gerade diesen Podcast, oder werde ich den Podcast schneiden. Ich nutze den immer noch in Windows, um halt hier meine Podcast-Sachen zu machen, weil ich da Plugins habe, die laufen nur auf Windows, die ich nachher in der Postproduktion brauche. Aber alles andere mache ich halt auch auf eine zweite, wie du gesagt hast, zweite Festplatte rein, hat damals irgendwie 90 Euro gekostet, weiß nicht, 1-2 TB. Ich habe irgendwann mal ein neues Wi-Fi-Modul gekauft. Die Karre ist von 2013.
Ja.
Und das Gute ist mit Linux, das ist halt so abgespeckt, dass du halt auch alte Rechner laufen lassen kannst. Ne? Ich glaube, gerade Mint ist gut dafür geeignet. Ubuntu ist ein bisschen anspruchsvoller. Und so kann man sich dann seine Distribution aussuchen. Ne? Wie du sagst, macht die sich auf den Stick, kann die auch vom Stick booten, kann sich das mal angucken. Du kannst dann keine Einstellung speichern, meine ich. Und wenn dir das gefällt, dann installierst du das einfach, führt dich das durch die Installation. Du installierst das auf deiner Platte und hast im Grunde zwei Betriebssysteme auf dem Rechner und kannst, wenn du den einschaltest, ne, das so einstellen, dass du wählen kannst, starte ich jetzt Linux oder starte ich Windows.
Genau, muss ich eben gucken. Also ich habe mir diesen Grub Bootloader eben installiert. Mhm. Da musst du auch ein bisschen frickeln, dass er dir dann, wenn du die zweite Platte drin hast, auch noch deine Windows-Installation eben findet, ne, und das mit einer Liste macht. Aber wie gesagt, der bootet mein Linux und dann ist gut.
Jetzt weiß ich aber, dass du nicht bei Linux Mint stehen geblieben bist. Ich bin da stehen geblieben,
ja,
weil mir das reicht, aber du hast mehr gefrickelt, ne?
Also erstmal, Linux Mint ist großartig, weil es wird für 90% der Anwender genau das sein, was sie brauchen. Mhm. Ne? Ich habe Linux Mint übrigens auch meiner Mutter jetzt installiert,
okay,
weil du kriegst ja inzwischen, ich glaube, sie hat noch Windows 10. Windows 10 läuft aus, Ende des Supports. Sie müssen sich einen neuen Rechner, neues Windows-Update, sonst was kaufen. Meine Mutter ist mit sowas sehr, sehr nervös. Ne? Dann sind alle meine Daten weg, dann geht nichts mehr, dann müssen wir was machen. So, dann habe ich gesagt, pass auf, wir installieren da was anderes drauf. Das funktioniert genauso wie Windows. Hätte ich aber nicht gesagt, dass das Linux ist, hätte es wahrscheinlich nicht gemerkt. Ne? Echt? So, hat meiner Mutter Linux Mint auf ihrem Laptop, der auch was älter ist, installiert. Ne? So, auch der Installationsprozess war super easy. Es hat von Anhieb alles geklappt. Sie hat sich sogar selber hinbekommen, ihren Scanner-Drucker da noch mit einzurichten. Ja, also wunderbar. So, jetzt hat meine Mutter zu Hause eben auch Linux Mint im Gebrauch. Cool. So, wenn ich vorbeifahre, werde ich mal gucken, ob sie meinen Tipp beherzt hat, auch nochmal die Updates zu installieren, die da kommen. Ne? Ich habe ja wohl das automatische Update eingestellt, aber so, da muss man nochmal hingucken. Das sind so Sachen, da muss man an der einen oder anderen Stelle aufpassen bei Linux, dass man das auch wirklich macht. Aber ansonsten ist das eben super convenient und reicht. Mhm. So, für mich hat es aber jetzt nicht gereicht, weil auch da ist leider der YouTube-Algorithmus dann wieder schuld. Du kommst dann ruckzuck in eine Bubble von Open-Source-Software, Linux-Rising und wie Leute sich Betriebssysteme zusammen konfigurieren. Ne, wir haben ja eben kurz gesagt, Linux ist der Kernel und rundherum diese Community um Open-Source und verschiedene Programme, so, das ist der absolute Wahnsinn. Ne, da kannst du dich mehr Zeit mit beschäftigen, als du jemals in der Freizeit finden wirst. Ne? Und ich hatte dann was gesehen, dass sich Leute ein i3 Window Manager, und das ist quasi was automatisch deine Fenster auf dem Bildschirm sortiert. Du kannst im Prinzip mit der Tastatur fast alles am Computer machen. Du brauchst ganz wenig noch die Maus. Du kannst die Fenster wechseln, du kannst auf einen anderen Desktop switchen mit einer Tastenkombination. So, und das ist was. Ich habe mir dieses Video angeguckt und gesagt, geil, das willst du auch. Das ist ja cool. Das ist ja so richtig Hacker-mäßig. Ne? Klack, klack, dann geht ein Terminal auf und dann machst du was. Ne? Und ich hatte auch schon damals bei Linux Mint so ein paar Sachen übers Terminal installiert, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Mhm. Das hatte schon so diesen Hacker-Vibe. Ne? Du klickst, weil du... Ne? Ich war mal früher, ich weiß noch, meine ersten Berührungspunkte mit Computern, da stand ein ganz alter Rechner irgendwie dann in meinem Kinderzimmer, denn das weiß ich aus Platzgründen, warum der auch immer da dann damals da gelandet ist. Da hatte ich dann damals meinem Vater noch über die Schultern geguckt, wie er dann irgendwie über irgendeinen Befehl von der Diskette irgendein Schreibprogramm geladen hat. Ne? So, da hatte ich mir dann damals gemerkt und ich war stolz wie Bolle, dass ich dann dieses Ding anmachen konnte und selber dieses Schreibprogramm von der Platte geladen habe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich damit überhaupt produktiv was geschrieben habe oder sonst irgendwas, aber allein dieses Rumklicken, ne, diese Neugier, du klickst da rum, machst was, das macht einfach Spaß. Ne? So, und wie gesagt, dann habe ich mir da verschiedene Sachen angefangen und dann gesagt, jetzt fängst du mal selber an, dir da was zusammenzubasteln. Ne? So, und da, du hast ja auch mal kurz gesagt, technisches Verständnis und Einstiegshürde. Linux Mint ist super convenient. Da würde ich sagen, wenn du mit dem Windows umgehen kannst, kannst du auch Linux Mint. Mhm. Ich benutze jetzt Linux Arch. Das ist so eine Nerd-Distribution. Ne? Das ist das kommt wirklich quasi nackig, das Ding. Du startest das mit einem Terminal und mit einem ganz simplen Login und kannst dann erstmal nur terminalbasiert dir Sachen installieren. Das kommt nicht mal mit einem.
Du hast kein User-Interface.
Doch, ein Terminal.
Okay,
der Terminal. Ja, du kriegst dann ein TTY-Terminal, nennt sich das, glaube ich. Und da kannst du dann Grundbefehle von dem System eben auf dem Terminal ausführen. So, da kommst du natürlich nicht weit mit. So, und brauchst ja irgendwie, wenn du was anzeigen willst, ein GUI, brauchst du ja irgendeinen Display-Manager, der dir ja dann dein Fenster anzeigt, dein Browser oder sowas. Mhm. So, das kannst du dir eben modular alles dazu installieren. Ne? In diesem Linux Arch Installationsprogramm, was ich da benutzt habe, kannst du schon viele Pakete mit auswählen. Dann sage ich, ich möchte gerne ein GNOME Display Manager oder KDE Plasma ist das andere, was weit verbreitet ist. Kannst du die Pakete schon mit runterladen. Ne? So, nur ich bin nachher bei diesem Window-Management-System mit Hyperland gelandet, was eben dann auch konfiguriert werden will. Ne? So, da muss ich dann ein bisschen durchklicken und wenn man Freude an sowas hat und sich gerne dann auch da mit Kommandozeilen und dem Technischen ein bisschen auseinandersetzt, ist das einfach war das für mich jetzt ein lustiges Bastelhobby, sag ich mal, am Wochenende. Ne?
Du designst dann quasi dein Betriebssystem sozusagen.
Ja, eher das Look und Feel. Ne, es sind natürlich die Komponenten, wie zum Beispiel eine Statusleiste oder wie dein Desktop-Hintergrund nachher aussieht. Du kannst dir selbst customizen, wie dein Login-Screen aussehen soll. Ne? So da, das kannst du eben alles selber zusammenbauen. Viele Teile habe ich auch nachher kopiert. Ne? Also das ist dann einfach, dann guckst du, wie das hat das einer gemacht. Manche Sachen werden über CSS-Style-Sheets, das kennt man auch so von Webseiten eben, wird das konfiguriert. So, und wie gesagt, grob technisches Verständnis, da musst du eben schauen, wie implementierst du es richtig, dann kommt man da gut voran. Oder fängt eben des Öfteren von vorne an, was eben auch bei mir der Fall war, weil es relativ schnell geht, dass wenn du da, da hatten wir, glaube ich, im Gym einen Tag drüber gesprochen, du wirst auf Probleme stoßen und du kannst nicht verstehen, wie dieser ganze Linux-Kernel und das ganze Ding einfach funktioniert. Dafür ist das Ding zu groß und dafür hast du auch keine Zeit. So. Du hilfst dir also dann schnell mit einer Educated Google Search, wie du wohl dein Problem los wirst. Und solltest du mal in Versuchung kommen, einfach irgendeinen Kommandozeilenbefehl aus Stack Overflow rauszukopieren und durch dein Terminal zu jagen, überlegst dir vorher. du hast dich so schnell zugemauert, meine Lösung war dann Clean Install und von vorne. Ne? So, okay. Aber es ist eben, gehört mit dazu, macht aber auch Spaß und gehört auch zum Lernen von solchen neuen Sachen mit dazu, dass man auch einfach mal den Karren voll in den Dreck fährt. Ja. Ist eine spannende Angelegenheit.
Ja, cool, spannend. Arch Linux habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich würde einmal noch mal ganz gerne zurückgehen zu den, ja, wie soll man sagen, konventionellen Betriebssystemen oder den kommerziellen Windows und macOS. Wenn du das jetzt vergleichst, also mit deiner heutigen Nutzung von Linux, was hat sich da im Umgang mit Privatsphäre für dich am meisten geändert?
Ja, gut, dann kommen wir jetzt auch schon so ein bisschen in dieses Privatsphäre-Thema. Also, ich bin an diese ganze Privatsphäre im Prinzip über Linux drangekommen, weil auch da wieder, danke YouTube, kriegst du neben Open Source dann relativ schnell Privatsphäre-Themen angezeigt. Und parallel sind wir ja im Gym auch immer wieder aufeinander getroffen und haben uns neben Fachsimpeln zum Gewichteheben auch über das eine oder andere Linux oder auch dann Privatsphäre-Thema ausgetauscht. Coole Folge zu GrapheneOS, hatte mich nachher dann endgültig auch bewegt, mich damit auch zu beschäftigen. Läuft auch gerade auf meinem Handy hier, also bin nicht nur stolzer Linux, sondern auch GrapheneOS-User jetzt. Und genau, also erstmal zu wissen, dass dein Betriebssystem nicht im Hintergrund ständig irgendwo nach Hause funkt und irgendwelche Daten übermittelt, was du gerade machst, finde ich einfach auch cool unter Privatsphäre. Gesichtspunkten. Mich zu entscheiden, ob ich da einen Account anlege oder nicht, finde ich cool und nicht quasi in irgendwelche Account-Zwänge da reinzulaufen. Mir mein System frei zu konfigurieren, so wie ich denke, dass ich das gerne haben möchte, finde ich total super. Wenn man mal guckt und wenn ich das vergleiche, allein wie oft du irgendwelche Benachrichtigungen von Windows bekommst, dass jetzt benutze OneNote, haben wir anfangs schon mal gesagt, benutze OneDrive oder mache dies oder mache folgendes Update, es nervt einfach. Oder ich meine, wenn jeder mal diese Kachel unten aufgeklickt hat bei Windows und dann die schlimmsten Clickbait-Anzeigen da, also tut mir gefallen. Ne? So ein Computer soll ja irgendwo auch als Computer benutzt werden und nicht wieder als Tor zu, das ist dann, glaube ich, noch schlimmer als, ich glaube, können wir den Namen nennen, Bildnachrichten oder sowas. Ne? ich hoffe, da kriegst du keinen Ärger jetzt, wenn wir sowas erzählen. Ja, dann kommst du auch auf Themen, beschäftigst du dich, was dann jetzt Windows mit diesem Windows Recall zum Beispiel davor hat. Wie schlecht diese ersten Implementierungen davon waren, dass das im Hintergrund quasi dich permanent über Screenshots da deine Daten abgelegt hat und wie einfach auch du im Prinzip auf diese Daten drangekommen bist von extern, ne, wenn dein Computer nicht noch gut abgesichert
das
war.
Das ist eine Windows 11, ne? Das habe ich noch gar nicht genutzt.
Achso, pass auf, das ist dann für dich, da wünsche ich dir viel Spaß mit. Das ist auch, jetzt würde ich sagen Rabbit Hole, aber das ist wieder was, da kann man sich einmal einlesen und dann freuen, dass man Linux benutzt. Also es gibt ein neues Feature bei Windows 11, das nennt sich Windows Recall. Mhm. Und was das im Prinzip macht, ist, es zeichnet über den Tag auf, was du so an deinem Rechner machst.
Okay.
Und das machen die entweder, ich weiß nicht, ob sie da irgendwas loggen, also 100% kenne ich mich auch nicht aus. Es wird, werden wahrscheinlich Sachen geloggt. Es werden aber auch Screenshots einfach gemacht von dem, was du gerade machst. Nur das kannst du dir ja alle Szenarien vorstellen. Das Ding macht Screenshots davon, auf welchen Webseiten du bist, was du gerade schreibst, welche Videos du dir angeguckt hast. Gott weiß, was du auf deinem Rechner machst, das wird alles gescreenshot. So. Mhm. Und Tester, die dann die ersten Beta-Versionen von dem Feature sich angeguckt haben, haben eben relativ schnell offengelegt, dass die Art und Weise, wie diese Daten dann in Betriebssystemen oder irgendwo abgelegt sind, eine Katastrophe aus Datengesichtspunkten sind, weil du eben dann im Prinzip nachher mit ganz wenigen Schritten dir alle Screenshots angucken konntest, die derjenige über den Tag über verteilt gemacht hat. So, und na klar, ist es ja nicht so, dass Windows das dann alles wahrscheinlich nur auf deinem Rechner lokal speichert. Was macht Windows mit Daten, die das Betriebssystem sammelt?
Sendet ihn nach Hause.
Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nach Hause telefoniert, ne? So, und der Gedanke, dass ein Konzern in der Lage ist, mit dem Betriebssystem, wo du mit arbeitest, Screenshots zu machen von dem, was du da tust, und das irgendwo zentral abgelegt wird, passt irgendwie nicht. So. Und das ist, solange du nicht irgendwelche Spyware oder irgendwelche Sachen auf deinem Linux-System hast, ne? Es ist dein Computer, es ist dein System. Ne? Du bist immer natürlich noch abhängig von den Entwicklern, die den Kernel da programmieren, und du musst auch natürlich regelmäßig Sicherheitsupdates und sowas installieren, aber es ist nicht der Konzern Apple oder der Konzern Microsoft, der bestimmt, wann du auf Windows 11 upgraden musst, zu welchen Bedingungen, welchen Accountzwang du hast. Es werden ja nicht ständig Vorschläge gemacht, bitte benutze doch unser Office 365 Paket, haben sie schon mal ausprobiert, jetzt einen Monat kostenlos testen, benutzen sie bitte OneDrive, ein Terabyte for free, keine Ahnung, so, ne, wie gesagt, was mich daran fasziniert, ist eben auch dieser Freiheitsaspekt, ne, dass du da im Prinzip dein eigener Herr bist um deinen Computer.
Du hast jetzt schon gesagt, dass du so ein Pendant zu Evernote verwendest. Hast du bestimmte Dinge, also bestimmte Programme, die du in Linux verwendest, konkret, also Lieblingsprogramme und vielleicht auch noch konkret Programme, um deine Daten zu schützen? Und hast du vielleicht die Programme auch schon mal unter Windows oder Mac OS benutzt und hat das irgendeinen Unterschied gemacht?
Ja. Also ich glaube, du schützt deine Daten erstmal primär, wenn du nicht in irgendeine große Cloud reinlegst. Mhm. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe den Großteil meiner Sachen von Google inzwischen auch auf mein Synology NAS eben umgezogen. Mhm. Ja, und habe jetzt da auch mir inzwischen das so eingerichtet, dass ich die Vorteile habe, wie die auch so eine große Google Cloud da bietet. Was einfach fantastisch ist, wenn du eine Datei auf deinem Rechner ablegst und du kannst sie im nächsten Moment auf deinem Handy öffnen. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich auch so der mein Hauptnutzen, mein Lieblingsprogramm. Ich brauche einfach ein einfaches Tool, wo ich mir Notizen ablegen kann, zum einen. Das kann sein, irgendwelche Gedanken, die ich mir aufschreibe, irgendwelche Fitness-Workout-Pläne, die ich mir stelle, Informationen über den Reifendruck von meinem Motorrad, wenn ich wieder schlieren, keine Ahnung habe, ob 2,8 oder 3 Bar waren, dann möchte ich mir sowas gerne ablegen. Mhm. Ne? So, und das eben auf meinem Rechner zu tun, darauf, dass das auf meinem NAS zu synchronisieren, die Informationen dann auch nachher auf meinem Handy verfügbar zu haben, ist immer großartig. So, und da gibt es im Open-Source-Bereich auch relativ simple Tools, die genau das tun. Die muss man sich natürlich einmal einrichten, ne? Aber da ist alles, liegt das bei mir. Die Daten sind bei mir gespeichert. Mhm. Ich mache trotzdem noch ein Online-Cloud-Backup in, ich glaube, ich benutze da diesen C2-Data-Backup-Store von Synology, verschlüsselt das Backup aber. Mhm. Na, das liegt also verschlüsselt irgendwo in der Cloud, da kommst du ohne den richtigen Key, kannst du die Daten nicht wieder entschlüsseln. Ne? So, und das ist, glaube ich, so der größte Data-Privacy-Schritt, den ich da gemacht habe. Ich habe Basis-Firewall-Sachen eingestellt auf dem Linux-System, einfach nur um eingehende und ausgehende Verbindungen dazu zu kontrollieren. Was ist noch drauf? einen VPN-Anbieter habe ich mir installiert, benutze den aber relativ wenig, muss ich sagen. Mhm. So, da wäre für mich wirklich nur der Nutzen, wenn ich mit einem Laptop jetzt irgendwo vielleicht in ein ungesichertes WLAN reingehe, da VPN ja. vorzuschalten oder mich mal irgendwo raustunneln will. So, das habe ich bis jetzt aber auch noch nicht wirklich benutzt im privaten Rechner zu Hause. So, und ansonsten habe ich da noch irgendwelche Privatsphäre-Tools drauf. Ne, im Prinzip den Großteil wirklich das Verwenden von dem NAS und von Open-Source-Software. Ne, weil du legst deine Daten eben bei dir lokal ab und nicht mehr irgendwo bei Evernote in der Cloud oder bei Google oder bei Microsoft oder sonst wo. Ich denke mal, das ist der große Gewinn, den man da einfach mit hat.
Gibt es denn bei Linux Dinge, die dich in Sachen Privatsphäre stören oder die du aus Windows-Mac-Sicht sogar vermisst?
In puncto Privatsphäre nicht, ne? Ich glaube, da hat man gegenüber Windows auf jeden Fall. Bei macOS bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Privatsphäre von die Apple da gewährleistet, ist gar nicht so verkehrt. Mhm. Wie gesagt, bin aber auch da kein Experte. Ich glaube, die sind immer noch vielleicht nicht perfekt, aber sind auf jeden Fall besser als Microsoft. Mhm. Ja. Aber es gibt für mich keine datenschutzbezogene Themen, die ich von Windows oder macOS vermisse. Manchmal, wenn ich keine Lust habe auf Rumkonfigurieren, und sowas wirst du wenn du dich mit Linux auseinandersetzt, ganz oft haben, es kann auch schon mal nerven, ne? So, da denkt man sich, oh, da war macOS einfacher, da hat immer einfach alles funktioniert. Mhm. Ne? Bei Windows nicht, weil da kriegst du ein Fenster angezeigt, installieren sie sich jetzt Office 365. Oder du hast ein Windows-Update, was, wenn du den Rechner gerade mal benutzen willst, dann im Sekundentakt von 26%, 27%, 28%, 56%. Irgendwann denkst du, tut mir einen Gefallen, ich wollte doch noch mal kurz was gucken. Ne? So. Also wie gesagt, datenschutztechnisch nicht. Manchmal Convenience, so iPhone, iPad und damals MacBook war schon cool. Also du hast dich da eingeloggt und es hat alles funktioniert. Du musstest nichts weiter einrichten. Ne? Das aber auf klar, denke ich mal, zu Kosten deiner privaten Daten. Ne? So bist eben dann auch so ein bisschen an dem Konzern Apple und dem Ökosystem gefangen. Ne? Mhm. So. Die gleiche Convenience kannst du zu einem hohen Level, sag ich mal, auch mit Linux eben bekommen. Da aber ganz klar erfordert ein bisschen mehr Frickelei. Ne?
Würdest du einem datenschutzbewussten Nutzer oder einer Nutzerin, das sind ja die Hörer unseres Podcasts, der oder die von Windows oder von macOS kommt, heute den Umstieg auf Linux empfehlen? Und was sollte er oder sie vorher wissen? Im Grunde hast du das eigentlich vorher schon gesagt. Aber vielleicht können wir es nochmal zusammenfassen.
Ich glaube, beim Wechsel von, und das muss man sich beim Wechsel von macOS auf Windows, von Windows auf macOS überlegen und auch das gleiche in Bezug auf Linux. Da muss ich erstmal überlegen, wofür brauche ich den Rechner? Was möchte ich damit eigentlich gerne machen? Na, du sagst gerade, du hast noch ein Schnittprogramm und Plugins laufen noch bei Windows, dann dafür nutze deinen Windows-Rechner. Ich habe früher mit Ableton Live elektronische Musik, ich würde nicht sagen selber produziert, sondern ich habe es versucht zu produzieren. Das war einfach damals nach meinen DJ-Versuchen einfach so ein kleines Hobby, was ich nebenbei hatte. Ne? Ja. So, diese Programme laufen wesentlich besser auf Mac-Geräten. So bin ich auch damals zum Mac gekommen. Ne? So, die laufen okay auf Windows-Rechnern, die laufen gar nicht auf Linux-Rechnern. Ne? Mhm. So, von daher, man muss sich überlegen, wofür brauche ich den Rechner zum großen Teil und inwiefern bin ich mich auch bereit, damit zu beschäftigen. Im Fall von meiner Mutter, die einfach nur einen Rechner braucht, um einen Browser aufzumachen, ihre E-Mails zu schicken, vielleicht mal was auszudrucken oder mal ein bisschen im Internet zu surfen. Wenn es hochkommt, noch mal einen Brief oder so in Word zu schreiben oder in Open-Source-Variante von Word, da reicht ein Linux zumindest. Da musst du dir keine großen Gedanken machen. Mhm. Hast du aber spezielle Software, die du brauchst, ne? Sei es Schnittprogramme, ich weiß auch nicht, wie gut Videobearbeitung auf Linux oder sowas funktioniert, ne? Da muss man sich dann erstmal auch vielleicht nochmal genau spezifisch mit beschäftigen, gibt es das denn so auf Linux und welche Probleme treffen da vielleicht auf mich? Ne? Aber generell, wenn du einfach nur einen Rechner brauchst, um mal im Internet zu surfen, dir Notiz-Apps, so, also alles, was wirklich für dich so einen kleinen Workspace dazu habe, um produktiv ein bisschen was zu arbeiten oder mal vielleicht ein bisschen surfen, mal ein bisschen YouTube-Videos gucken oder so, dann kannst du mit Linux nichts verkehrt machen. Ne? Also diese Sachen gehen da alles. Hast du dann darüber hinaus noch Lust rumzufrickeln, vielleicht ein bisschen was dich in Programmierung hier und da auszuprobieren, würde ich sogar fast sagen, dass du mit Linux relativ gut fährst, weil es eben so viel Open Source und Anleitungen in dem Bereich gibt, dass da sicher auch da Vorteile gegenüber den anderen beiden Betriebssystemen drin stecken. Ne? Und auf jeden Fall eben auch klare Vorteile, was Datenschutz angeht. Mhm. Linux funkt nicht nach Hause. Das Einzige, was du bei Linux machst, ist, du funkst auf einen Server zum Beispiel, der, weiß ich nicht, Uni Regensburg oder sowas und holst ja das neue Kernel-Update. Mhm. Ne? So, das ist das, was du mit Linux machst. Aber da wird nicht nach Hause telefoniert und gesagt, der User hat noch keinen Office 365, lass uns doch nochmal eine Push-Notification schicken, ob er nicht das jetzt doch mal testen will.
Mhm. Ne? So. Jetzt haben wir gestern schon wieder im Gym nicht so viel trainiert, sondern wieder so viel gequatscht und waren auf einmal beim Thema KI. Und für mich war das auch ein totaler Produktivitätsbooster mit meinem Linux-System. Ich habe jetzt nicht nur meinen Desktop-PC, der mit Linux Mint läuft, sondern eben auch hier meinen kleinen Mini-PC, den ich als Server benutze. Da läuft Proxmox drauf. Auf dem Proxmox läuft Start9 OS und ich hatte da so Anlaufschwierigkeiten. Habe mich dann hier so in der Signalgruppe, vielen Dank an Sirius und an Dennis, und habe mich da hin und wieder, die haben mich unterstützt, aber am Ende ist es nicht richtig rund gelaufen. Aber wenn du, da das ja alles Open Source Code ist, ne, kannst du halt einfach eine KI fragen, guckst, also holst dir die Logfiles und fragst eine KI und die gibt dir dann die Terminal-Befehle, mit denen du weiterkommst. Das war so verrückt. Also innerhalb von einer Dreiviertelstunde lief das Ding dann nachher rund. Und da haben wir uns, gestern verquatscht. Ne?
Das ist gestern komplett eskaliert, ja. Also wie gesagt, ich hatte gestern eigentlich eine Stunde Beintraining geplant. Ich glaube, wir haben wirklich 40 Minuten, ist sogar aufgefallen, das war unangenehm. Ja, ich weiß nicht, der Basti kam in die Ecke und macht dir auch was. Es ist wirklich gestern komplett, aber das ist wirklich auch, also KI ist auch, wenn man sagt, man hat jetzt vielleicht technisch da Berührungsängste oder so, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Was jetzt in Verbindung mit Linux und mit KI möglich ist, oder auch wie du gerade sagst, einen Proxmox-Server da einzurichten, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Mein Beispiel mit dem Stack Overflow-Beispiel und gib mal das in deinen Terminal ein und guck mal, was passiert. Das ist eine Katastrophe, weil das ist, muss ich sagen, war ich auch vielleicht faul, habe mir nicht genau Gedanken drüber gemacht, mich nicht mit beschäftigt, hast du einfach eingegeben, gute Nacht. Ne? Mhm. So. Das Großartige an so einer KI ist eben, dass du da mit deinem Problem interagieren kannst. Ne? Was ich eben beschrieben habe, du hast ein Problem, kopierst dir was aus Stack Overflow rein, drückst ab, wenn du Pech hast, ist dein System weg, wenn du nicht genau weißt, was du da machst. Ne? So, das sind auch Learning, das habe ich, glaube ich, mal gebraucht. Das Coole an der KI ist aber eben, du beschreibst dein Problem, was du hast, und wenn du irgendeine Fehlermeldung bekommst, packst du die eben auch noch damit rein, dann erklärt er dir schon, daran wird es liegen und gibt dir dann vielleicht einen Konsolenbefehl, mit dem du es lösen kannst. Du kannst ihn aber auch dann zum Beispiel bitten, erklär mir doch bitte, warum das gemacht werden muss, wie hängt denn das zusammen, und hast dann noch direkt die Chance, die Zusammenhänge zu verstehen. Ne? Mhm. Also, ja, das funktioniert nicht, weil in dem Skript wird so gemacht, es überschreibt aber dann die Einstellung, die du mit dem Befehl auf der Kommandozeile vorgemacht hast, dass du jetzt dieses Update von dem Grub Starteintrag da eben auch Windows führt. Ne, so. Und dann ist es eben auch relativ einfach, dir mit ChatGPT zum Beispiel ein angepasstes Skript schreiben zu lassen, was dann bei dem nächsten Update aber auch berücksichtigt, dass er diesen Windows-Eintrag mitnimmt. Ne? Wenn ich sowas eben alleine hätte machen müssen, mit meinem fehlenden End-to-End-Wissen, was Linux angeht, wird schwierig. Bis ich da vielleicht auf einen glücklichen Eintrag in Stack Overflow oder irgendeinem anderen Reddit-Post gekommen wäre, hätte wahrscheinlich ein bisschen gedauert. Mhm. Ne? So, das ist eben, um dann auch, wie soll ich das beschreiben? Da haben wir gestern auch kurz gesagt, es macht Technologie einfach viel leichter zugänglicher für den, sag ich mal, Jedi-Schüler auf dem Weg zum Padawan. Mhm. Ne? Und wie gesagt, da kann man auch jetzt auch 40 Minuten weitersprechen. Wir haben ja gestern über verschiedene Lebenslagen noch gesprochen, wo wir schon mal KI verwendet haben. Das macht es dann eben auch mal, wenn man da keine Berührungsängste hat, so eine KI zu benutzen, einfach auch nochmal viel schneller und zugänglicher, sich mit Linux und Open Source Software oder auch allgemeinen Programmcode oder Zusammenhängen da zu beschäftigen.
Mhm. Ja, also lass uns auf jeden Fall mit dem KI-Thema noch nicht so viel wegnehmen. Ich habe das Gefühl, da könnten wir uns nochmal treffen. Aber du hast total recht. Also ich glaube, bin da total bullish auf Open Source Software in der Kombination mit KI. Ne? Weil eben der ist es Open Source, der Code ist da, die KI kennt den Code und kann damit dir interagieren und dir helfen, dir die Dinge so zu bauen, wie du die haben willst. Und das finde ich auch mega. Also kann ich nur unterstützen, was du gerade gesagt hast. Ne? Sonst sucht man immer in irgendwelchen Foren rum. Ich habe auch da bei Linux Mint dann in irgendwelchen Foren in der Hoffnung, guckst du erst in Deutsch, dann guckst du in Englisch, hat jemand das Problem schon mal gehabt?
Genau.
Dann gibt es irgendwie ein halbes Jahr keine Antwort, dann antwortet irgendwer. Ne? Und das ist halt jetzt, das ist einfach total krass, wie das jetzt geht. Ne?
Ja. Ja, das und was einfach auch Spaß an Sachen. Also ich finde, wenn man selber irgendwie dazu kommt, ein Problem zu lösen, das macht Spaß. Ne, das ist für mich so rumfrickeln, ein bisschen wie Puzzeln.
Ja, stimmt. Ne,
man puzzelt so ein bisschen und man löst Sudoku. Ich weiß nicht, Leute machen ja viel einfach um, man kann ja sich einfach an einem Ergebnis erfreuen. So. Und man muss ja mal wissen, so ein Linux-System konfigurieren oder Open-Source-Software und Integration von irgendeinem Plugin oder sonst irgendwas oder irgendeinem Programm, das ist jetzt nicht immer trivial, sondern du brauchst eben gewisse Expertise, um das zu tun. Und ich glaube, viele Leute machen es gar nicht, weil sie dann auch relativ schnell da merken, ich komme gar nicht weiter und dann funktioniert es nicht und dann hast du Frust und dann machst du damit gar nicht weiter. KI ist your friend. So, du kannst im Prinzip, du hast eine Idee im Kopf, was du gerne machen möchtest und ich glaube, mit Open Source und mit der Zuhilfenahme von KI ist es nicht unmöglich für dich auch als normaler Anwender dahin zu kommen. Und für mich dann da jetzt rumzukonfigurieren, klar, es klappt dann auch mit KI nicht mehr auf Anhieb und man muss auch nochmal genau gucken, ist das wirklich das, was er da mir jetzt vorgeschlagen hat, was ich ja machen möchte? Und es wird auch bestimmt der Tag kommen, wo du irgendwas aus der KI rauskopierst und das Ding ist zugebaut und du kannst von vorne anfangen. Aber das Risiko nehme ich persönlich in Kauf. Ne? So, ich habe ja zum Glück noch meine Sicherungskopien. Es ist aber einfach fantastisch, wenn du da in relativ kurzer Zeit zu dem Ergebnis kommst, wo du hin willst. Und das nicht dich den ganzen Samstag und Sonntag kostet, sondern wenn du sagst, okay, ich habe jetzt Bock und bist vielleicht in einer halben Stunde schon da, wo du hin wolltest. Ne? Das ist aber fantastisch.
Ja, mega gut. So zusammenfassend, was würdest du jemand mit auf den Weg gehen, der sich dafür interessiert, mal Linux zu testen? Und noch abschließend, würdest du selber noch mal zurückwechseln wollen zu einem kommerziellen System?
Also fangen wir mit der zweiten Frage an. Ich muss sagen, ich finde Mac OS immer noch ziemlich cool. So, und auch diese Convenience, die du eben mit einem iPad und zusammen mit einem iPhone hast, das fand ich schon extrem gut. Und das ist was, wo ich jetzt sage, also es reizt mich schon. Ne? Aber momentan, muss ich sagen, habe ich einfach noch viel mehr Spaß an diesem Entdecken mit dem Linux und mir da die Sachen so zurechtzulegen, wie ich es eben gerne möchte, dass ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann, wieder zurückzuwechseln. Sollte ich irgendwann mal vielleicht irgendwo ein Interessenfeld entwickeln, wo ich merke, oh, die Software oder das, was ich da machen möchte, geht nur auf macOS oder auf Windows, da kann ich es nicht ausschließen. Dazu muss ich ja sagen, ich habe noch Windows eben beruflich mehrere Stunden am Tag. Und auch Microsoft Teams, furchtbar. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ich glaube, da können wir auch eine eigene Folge drüber machen. Ein Rant über Microsoft Cloud-Produkte und die Arbeit mit Microsoft Teams. So, also für mich, glaube ich, gibt es jetzt kein Szenario, wo ich wieder zurückwechseln möchte zurzeit. Bin ich auch irgendwo noch komplett in dieser Blase drin und habe da einfach unheimlich viel Spaß zurzeit. Ne? Und es funktioniert auch einfach wunderbar. Was würde ich jemandem raten, wenn er jetzt vielleicht den Versuch wagen will, mal auf Linux umzusteigen? Ich glaube, einmal sollte man an sowas dann mit nicht Angst oder so dran gehen oder sagen, oh, kann ich nicht, bestimmt alles zu kompliziert, sondern einfach mal eine gewisse gesunde Neugier mitbringen. So, da ist was Neues, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht genau das, wie was man kennt. Ne? Aber wenn man da einfach ein bisschen Bock drauf hat und sagt, okay, ich beschäftige mich damit, dann kann man da eben auch von bis gehen. Ne? Linux Mint, wenig mit beschäftigen. Du bist relativ schnell in einem Stadium, wo du sagst, du hast ein funktionierendes Betriebssystem mit mehr oder weniger allem, was du brauchst. Ne? Da wird für den nicht versierten Benutzer der Installationsprozess und vielleicht das Partitionieren von der Platte oder ein Aufbauen von einem Laptop und da noch eine zweite Platte einsetzen, ist vielleicht für viele auch schon eine Hürde, wo sie sagen, oh, lass bloß nicht. Ne? Aber generell glaube ich, die meisten Leute haben heutzutage schon einen gewissen Zugang zur Technik. Ne? Für meine Mutter zum Beispiel wäre es schwierig gewesen. Ne? Aber auch da, klar, das ist sowieso, sage ich mal, auch generell dann im Thema Datenschutz ein Problem. Leute, die nicht technisch einen gewissen Zugang haben, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. So, aber wie gesagt, wenn du da so ein bisschen keine Berührungsängste hast und eben eine gesunde Neugier und dich auch dann erfreuen kannst, wenn Sachen funktionieren und dass dann nachher doch alles mit mehr Spaß als, oh, jetzt klappt es vielleicht nicht ist oder so, dann gibt es für mich da keinen Grund, das einfach nicht mehr auszuprobieren. Mach's vielleicht als auch eine zweite Festplatte, nimm's als Experiment, als Hobby, bastel ein bisschen rum. So, und ich bin der festen Meinung, dass, wenn man das mal gemacht hat, man relativ schnell merkt, dass man gar nicht mehr auf seine Windows-Partition zurückbootet, sondern sich dann doch immer wieder erwischt, dass man alles mit Linux machen kann.
Ja, geht mir genauso. Ich glaube, was ich noch nicht so richtig, habe ich mir noch nicht so richtig angeguckt, ich habe das immer nur so als Meldungen gelesen, es gibt ja jetzt bald SteamOS, also ein Linux-basiertes Betriebssystem, das speziell für Spiele gemacht ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, das wird halt den Windows-Marktanteil nochmal richtig droppen, wenn die Leute nicht mehr Windows haben müssen und Windows kaufen müssen, wenn sie spielen wollen. Mhm.
Das, also da habe ich mir auch, wie gesagt, YouTube-Algorithmus, da habe ich mir auch schon ein paar Videos zu angeguckt, wo Leute darüber sprechen und auch eben Prognosen stellen, was das wohl mit dem Windows-Markt macht. Ich glaube, also wenn ich überlege, wie ich zu Windows gekommen bin, ich habe mir damals den Rechner geholt, weil ich zocken wollte. So, das war eben das Ding während Corona. Dann, ich habe damals mit 13, 14, 15, wo damals das auch so in war, die Unreal Tournament und sowas, irgendwie das hatte gepasst, da hatte einfach Bock drauf. Ne? So, und da bist du auch zwangsläufig, wenn du da irgendwas zocken willst, an Windows gebunden. Mhm. Ne? Es sei denn, es gibt jetzt eben das SteamOS. So, auf diesem Steam Deck, wie das heißt. Das ist ja dieser Gameboy da vom Steam mit dem, ja gut, Gameboy ist vielleicht ein bisschen mal sagen, ist ja, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Gameboy, ne? So. das hat natürlich Riesenpotenzial, ne? So, je nachdem, was du für Spiele zockst, wenn du dann nicht gerade vielleicht Online-Spiele machst, wo noch irgendwie Anti-Cheat-Sachen oder sowas mitlaufen und das unter Windows super läuft, wofür soll ich mir dann noch einen Windows-Rechner kaufen? Mhm. Ne? So, dass, wenn das ausgereift ist, super. Ich habe auch schon mal, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war, auf jeden Fall, doch, das war irgendein Video mit auch einem Game-Developer. Was der eben dazu sagte, ist, dass es natürlich auch für so Entwicklerstudios attraktiv ist, Sachen weiter auf Windows zu entwickeln, weil es wohl auf Windows irgendwelche besseren Debugging-Möglichkeiten gibt für gewisse Sachen. So, das ist dann auch schon wieder was, denke ich, sehr technisch ist, wenn du dann da im Game Development bist. Ich weiß nicht, wie das auf Linux ist und ob man der Aussage da, wie wahr die ist oder wie richtig die ist. Ne? Nur was ich in dem Kontext gehört habe, aber für den Endanwender nachher, wenn er einen Computer hat, der alles macht, was er für seine Schreib-, Denk-, Browsing, Musik hören, weiß ich nicht, Computersachen eben da benutzen kann und dann eben noch sagt, ich kann jetzt einfach mal aufs Knöpfchen drücken und starte mein Lieblingsspiel abends noch eine Stunde oder so, dann sehe ich das auf jeden Fall auch so. Ne, das wird auf jeden Fall nochmal den Markt für Linux viel zugänglicher machen. Ne, und da muss ich dann sicherlich auch das Monopol Windows überlegen, ob was es da in Zukunft macht, ne, um dann irgendwie noch Anteile zu behalten. Mhm. Ich meine, klar, große Firmen werden sich kein SteamOS installieren und auch wahrscheinlich keine Linux-Systeme in ihren Systemen weit verbreitet einsetzen, aber in dem Privatanwenderbereich ist der Trend mehr als möglich, dass das klar umschlägt. Ne?
Also ich glaube, the future is bright für Open-Source-Software und gerade in Verbindung mit KI und so, ich glaube, da werden die Hürden werden ganz schön runter werden fallen. Ja, hast du noch abschließend irgendwas, was du gerne zum Thema Linux-Privatsphäre loswerden würdest?
Ja, weniger Linux. Also ich glaube, doch, was man vielleicht nochmal sagen kann, also auch über diese Themen habe ich mich natürlich dann ausführlicher jetzt mit Privatsphäre beschäftigt. Es ist eigentlich schade, dass nicht mehr Menschen die Möglichkeit haben, eben sich mehr mit Privatsphäre zu beschäftigen. A, weil sie es vielleicht nicht als wichtig ansehen oder eben auch nicht den technischen Zugang haben. Mhm. Aber wenn man sich mal überlegt, was eigentlich da heutzutage mit den Daten von Menschen gemacht wird, ne? So, und dass du quasi nachher dass deine Daten nachher ein Produkt sind, ne? Und das wird dazu benutzt, um dir zielgerichtete Werbung anzuzeigen oder Daten vielleicht über irgendwelche Broker zu verkaufen, sei es deine Telefonnummer, E-Mail-Adressen, was auch immer. Oder vielleicht Muster von dir zu erstellen, wie du dich im Internet bewegst, ne? So, das ist eben schon was, wo ich sage, hätten da mehr Leute die Möglichkeit, sich da selbstständiger und eigenständiger zu entscheiden, was sie denn machen möchten, fände ich das schon gut. Ne, das irgendwo was, da muss man mal sehen. Ne? Zum Beispiel meiner Mutter keine Chance. Da fange ich auch gar nicht, wenn ich mit der anfange, über Datenschutz zu sprechen, was die alles einsammeln, dann schläft die nachts nicht mehr, da erzähle ich einfach nichts davon. So. Aber gerade wenn man auch mal guckt, wo der Trend jetzt hingeht, das wäre auch vielleicht was für ein KI-Gespräch, da sehe ich auch große Nachteile, die jetzt mit KI-Systemen eben kommen. Ne? So super ich das finde, so viel Spaß ich da habe, auch gerade alles zu entdecken und das für mich zu benutzen. Da gibt es, glaube ich, auch noch mal eine gewisse Kontroverse, über die sich mal man sich da unterhalten kann. Ne? Ja, aber generell, ich glaube, einfach mehr Awareness für Datenschutz, die Offenheit vielleicht auch Alternativen sich anzugucken, die datenschutzfreundlicher sind, sich zu überlegen, ob was einem wichtiger ist, eine Convenience von, ich habe ein iPhone, ein iPad und ein Mac zu Hause und ich logge mich da nur ein, das funktioniert alles, oder ich nehme eben auch das Thema Datenschutz für mich selber in die Hand und überlege mir, wie ich vielleicht ein Level on Convenience für mich bekomme, wo aber das irgendwo in der Waage mit einem gewissen Datenschutz eben steht. So, und da, ja, glaube ich, kann man einfach nur Leute ermutigen, das mal einfach auszuprobieren, ne, und da mal zu gucken oder sich stundenlang in einen YouTube-Rabbit-Hole zu begeben oder, weiß nicht, andere Medien, da findest du unheimlich viel Informationen über sowas, um mal zu gucken, wie das Verein so selber resoniert. Ne?
Ja, absolut, finde ich auch. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck dieser Podcast-Serie. Einmal will ich so ein bisschen meine eigene Reise durchs Privacy-Rabbit-Hole oder Datensicherheits-Daten-Privacy-Rabbit-Hole dokumentieren und andererseits halt auch andere Leute dazu ermutigen, das einfach zu machen. Man kann das ja Schritt für Schritt machen. Also man muss ja nicht immer all-in gehen. Ne, das war ja eigentlich auch so die Message von Anfang an. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Message dieser Folge, zu sagen, du musst jetzt nicht komplett alles auf Linux umstellen. Du kannst dir einfach eine zweite Festplatte installieren und dann guck mal, wie es dir gefällt.
Ja, wir sind ja auch nicht, sag ich mal, Edward Snowden oder irgendwie ein Journalist, der in Krisengebiete fährt und aufpassen muss, dass er verhaftet wird oder sonst irgendwas. Mhm. Ich glaube, da muss einfach ein gesundes Maß her. Ne? Mhm. Ich mag zum einen, das ist aber auch, liegt dann vielleicht an meiner Persönlichkeit, ich mag ein gewisses Maß an Kontrolle. Ne? Also mir gefällt der Gedanke, dass ich selber ein bisschen Kontrolle darüber habe, was mit da meinetwegen auch meinen Daten passiert, dass ich das selber auch gestalten kann und selber in der Lage bin, da Einfluss zu nehmen. Ich würde jetzt aber auch nicht hingehen und sagen, ich versuche, alle meine Spuren im Internet zu vernichten. Ich habe gestern kurz gesagt, wo wir drin waren, ich habe zu Hause auch noch so einen blöden Google Home stehen, mit dem ich mein Licht an- und ausmache. Ich habe es noch nicht geschafft. Also das ist auf meiner Projektliste, da eine Open-Source-Variante irgendwie zu installieren. Oh, habe ich auch schon 1000 Sachen gefunden, die man machen kann. Ich musste definitiv weniger arbeiten, ich brauche mehr Zeit. So. So, das sind eben Sachen Schritt für Schritt. Ne? Und wenn man, glaube ich, so ein Grundrauschen reduzieren kann, dass die Daten überall im Internet verteilt werden oder eingesammelt werden, dann hat man, glaube ich, schon mal viel gewonnen. Ne? Und ja. Das kann anfangen mit, vielleicht guckst du, ob du Linux benutzt. Graphene OS ist großartig. Ich habe keine großen Einschränkungen zu dem Stock Android, was ich vorher drauf hatte mit dem Pixel. So, das ist, kann man für sich Schritt für Schritt eben gucken, wo die eigene Reise hingeht. Ne? Und da muss man auch für sich ganz klar entscheiden, wenn man gewisse Sachen sagt, da ist irgendwie Convenience wichtiger, dann ist das ja auch in Ordnung.
Ja.
Ne? Ich habe jetzt auch zum Beispiel einen ChatGPT-Account mit der GPT-App. Das ist sicherlich vielleicht auch nicht die datenschutzfreundlichste Variante. Aber erstmal, um da jetzt das auszuprobieren, dann muss man sagen, okay, da gibt man dann eben das Risiko in Kauf. Ne? So. Mhm.
Ja, du hast gesagt, du hast noch gar nicht so viel Zeit, dich um alle diese Dinge zu kümmern, die auf deiner Liste stehen. Du hast gesagt, auf ein Thema steht bei dir noch auf der Liste, das ist Bitcoin.
Ja.
Da haben wir noch nicht drüber geredet. Es ist ja ein Bitcoin-Podcast hier. Ich bin der Meinung, das muss für dich kommen zur Zeit, wann du bereit bist. Ich werde da nichts zu sagen. Aber was ich gerne machen würde, ich würde dir gerne Adresse besorgen, dass du, wir sind ja ein Value-for-Value-Podcast, auch ein bisschen von den Spenden was abkriegst und du siehst dann auch die Boosts, die reinkommen, die Kommentare und so. Auf dem Weg boostet dem Keimer ordentlich was und dann siehst du, wie das funktionieren kann.
Ja, cool, super, ja. Freue ich mich.
Ja, mega, dass du da warst, Kai. Heute mal außerhalb vom Gym.
Ja.
Jetzt schmeißen wir uns ein Steak in die Pfanne, oder?
Das klingt gut. Und wenn du magst, ich habe mega Bock, über KI zu sprechen.
Ja.
Dann können wir ja schauen, wo die Reise dahin geht.
Ja, können wir sehr, sehr gerne machen. Mega gut. Ja, schön, dass du da warst.
Hab mich mega gefreut, dabei zu sein. Danke, Chris.
Focus on the Signal. Not on the noise. Ciao, ciao.